SWR Kultur. Gespräch.
Am Mikrofon ist Dietrich Brandts und zu Gast ist André Ratsch, Leiter der Dokumentation im Dokumentationszentrum der Sinti und Roma in Heidelberg. Und nicht nur das, du bist auch Künstler. 2007 warst du am ersten Roma-Pavillon bei der Venedig-Biennale beteiligt, hast dort deine Werke gezeigt und beschäftigst dich auch als Künstler damit, wie Roma und Sinti dargestellt werden, mit welchen Stereotypen und Vorurteilen die Community konfrontiert wird, wie sie ethnifiziert und rassifiziert wird und wie man das korrigieren kann und korrigieren muss. 80 Jahre nach dem Genozid an Sinti und Roma durch Rechtsextreme, die sich damals Nationalsozialisten nannten. Vielen Dank, André, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, hallo.
Du bist 1978 in Ilmenau geboren, in Thüringen. Du bezeichnest dich selbst als einen Roma-Intellektuellen der dritten Generation. Dritte Generation, das ist ein Begriff, den man seit den 1990er Jahren in Deutschland für die dritte Einwanderergeneration verwendet, auch für die dritte Generation von Holocaust-Überlebenden. Wofür steht dritte Generation in deinem Fall?
Das ist Teil von der Emanzipationsprozess. Man muss das nachvollziehen können, dass der Geschichte unserer Minderheit in Europa, auch in Deutschland, von unterschiedlichen Etappen betroffen war. Es gab Ausgrenzung, aber es gab immer den Wunsch, gleichberechtigter Teil von der Gesellschaft zu sein. Und der dritte Generation von Intellektuellen, das haben wir erreicht. Von Agnes Darozzi bis Romani Rose hatten wir Persönlichkeiten in unserer Minderheit, die wirklich als Vorbilder auch funktionieren, die uns gezeigt haben, es gibt eine Emanzipation, es gibt eine Bürgerrechtsarbeit, was wir jetzt anstoßen müssen.
Also die dritte Generation im Emanzipationsprozess der Sinti und Roma, so verstehst du die Bezeichnung Roma-Intellektuelle der dritten Generation. André, was bedeutet Emanzipation dann in diesem Zusammenhang für dich? Bedeutet es vor allem die Emanzipation von falschen Vorstellungen, mit der die Minderheit seit Jahrhunderten konfrontiert ist? Eine Emanzipation von Stereotypen, von Negativklischees, die mit dem Z-Wort verbunden sind?
Einerseits ja, und andererseits eine Emanzipation, was der gesamte Gesellschaft führen muss, die uns Sinti und Roma anders vorstellen. Wir sind Teil der deutschen Gesellschaft seit Jahrhunderten und der kulturelle Einfluss in der europäischen Klassik ist auch ein Nachweis dafür, dass unsere Kulturen schon immer miteinander verbunden waren. Also Indien ist nicht unsere Heimat. Ja, das ist nach 600 Jahren Deutschland, Ungarn, Rumänien, Österreich und so weiter. Hier sind unsere Geschichten, hier sind unsere von unseren Großeltern die Gräber auch, von unseren Verwandten die Gräber. Wenn ich das als Rückmeldung bekomme von meinen Nachbarn, meinen Kollegen, dass ich dazugehöre, dann wird das ganz einfach meine Vorstellung sein, dass ich in Deutschland die deutsche Kultur weiterentwickle. Und umgekehrt, wie kann dieser Emanzipationsprozess von allen Seiten so klar und so deutlich wie möglich stattfinden? Das werden Sinti und Roma nicht alleine schaffen.
Also dein Vater ist Deutscher, ein Gatsche, wie man auch sagt, also nicht Roma, nicht Sinti. Deine Mutter ist Ungarin aus der Roma-Community. Als du 3 Jahre alt warst, seid ihr nach Ungarn umgezogen, dort bist du auch aufgewachsen. Und du hast einmal geschrieben, heute sollte ich in einem demokratischen Europa eigentlich als Europäer wahrgenommen werden und als Mensch mit Roma-Herkunft. Niemand sollte bestimmen oder einfordern, wann ich meine deutsche, meine ungarische oder meine Roma-Herkunft lebe.
So ist das. Und ich denke, die größte Herausforderung ist dabei wirklich zu verstehen, dass ich als Kulturschaffende, Kunstschaffende ohne diese nationale Grenzen unterwegs sein darf. Da gibt es ein wunderbares Beispiel von der Tamás Péli, ein ungarischer Künstler, der hat 2 goldene Stirnbände auf seinen Kopf in eine Performance gebunden. Auf eine stand, ich bin ein ungarischer Künstler, auf der andere stand, ich bin ein Roma-Künstler.
Und es gibt ein Foto von dir mit deiner Familie, da steht auch sowas drauf.
Genau, und ich habe hier eine Intervention mir erlaubt und ich habe eine Aufschrift da auf der rechten Seite hingestellt. Ich bin zeitgenössischer Künstler. Und da sieht man, wie gesagt, meine Großmutter, mein Cousin. Auch wenn meine Familie, die heute als Roma-Familie wahrgenommen wird, ja, mit den ethnisierenden, ausgrenzerischen Wahrnehmung, Dennoch bin ich ein zeitgenössischer Künstler. Das kann keiner mir diese Freiheit, diese künstlerische Freiheit wegnehmen.
Das ist eigentlich ein Sinnbild für den Emanzipationsprozess, über den du gesprochen hast.
So ist das. Also ich bin auch mit dieser Foto ein Künstler.
Du schreibst auch Texte darüber, über die Wahrnehmung von Sinti und Roma. In einem Text heißt es zum Beispiel, dass du in deinem ganzen Leben immer wieder mit Vorstellungen des anderen konfrontiert worden bist, immer wieder der Kategorie des Fremden zugerechnet wirst. Wenn du als Mann aus der Roma-Community wahrgenommen wirst, wie wirst du dann gelesen? Mit welchen Stereotypen und Klischees wirst du da konfrontiert?
Ich denke, das ist eine sehr schwierige Angelegenheit, darüber zu sprechen. Die größte Irritation aktuell, was ich erlebe, ist dieser Blick.
Was ist das für ein Blick? Wie würdest du den beschreiben?
Der Blick ist wirklich nicht der rassifizierende Blick, sondern diese Überraschung. Einerseits kann ich das nachvollziehen. Man sieht allererstes Mal in seinem Leben eine Sinti oder eine Roma, also eine Angehörige von einer Minderheit, und steht unter einem bestimmten Kulturschock. Er steht vor einer Person von der Minderheit Sinti und Roma, der über Geschichte, über Kunst, Kulturgeschichte spricht, wo ich mir vorstellen kann, dass der Person ihre eigene Vorstellung plötzlich verlassen muss, seine Vorstellungen über, ich nenne mal das Wort in Einführungszeichen und durchgestrichen, Zigeuner. Der Person muss in diesem Moment kurz überlegen, was stimmt hier nicht.
Welche Bilder werden da abgeglichen, meinst du?
Ich denke, wir kennen alle diese Bilder. Also jeder, der uns jetzt zuhört, hat und kennt diese Bilder. Das ist unsere Köpfe. Ich würde jetzt viel mehr über die fehlenden Bilder vielleicht sprechen. Ich bin einer dieser fehlenden Bilder. Ja? Der sogenannte Sinti- oder Roma-Intellektuelle, der jahrzehntelang nicht wahrgenommen wurde in der Gesellschaft, sogar in unsere Schulsysteme ausgegrenzt wurde, nicht zum Abitur empfohlen wurde, obwohl die Noten dafür ausreichend waren. Das müssten dann unsere Mütter und Väter nachhaken, manchmal juristisch auch, dass wir weiter studieren können. Heute sind Sinti und Roma auch als Intellektuellen in Politik, in Wissenschaft unterwegs. Wir sind Teil von der Gesellschaft.
Du schreibst auch, niemand sollte mich ethnisch kategorisieren. Das ist das, was aber doch oft geschieht. Also man vermeidet das Z-Wort. Auch im Polizeideutsch heißt es dann zum Beispiel, Roma seien Angehörige einer mobilen ethnischen Minderheit. Da müssen wir, glaube ich, als erstes mal kurz klarstellen, dass das eine falsche Vorstellung produziert, wenn man diese Formulierung verwendet. Es gibt Traveler in der Community, Leute, die unterwegs sind, klar, aber die allermeisten haben einen ganz normalen Wohnort, sind mit den Familien teilweise seit Jahrhunderten sesshaft an einigen Orten. Also das ist zum Beispiel ein Bild, das korrigiert werden muss, oder?
So ist das. Bei unserer Minderheit gehört das leider zu dem altangesessenen Klischees und tradierte Vorstellungen, dass wir Nomaden sind, waren oder das noch ausüben, das stimmt so nicht. Meine Mutter war mehr als 25 Jahre in einer Brotfabrik in Ungarn als Angestellter. Sie hat dort gearbeitet. Wie viele Sinti und Roma in Europa gehen eine ganz übliche, alltagsnormale Arbeit nach? Als Automechaniker, ich kenne ganz viele. In dem Bau, ja, Bauarbeit. Diese Normalität muss einerseits sehr klar und deutlich sein. Aber wenn eine Bilderflut über Sinti und Roma in den Medien es gibt, in Zeitungen und so weiter, die über prekäre Situationen, Armutszuwanderung, Kriminalität berichtet, ausschließlich, und wir als Leser, Leserinnen, Rezipientinnen das nicht mitbekommen, wir wissen gar nicht, dass diese andere Bild auch existiert mit den Ingenieuren, Busfahrer, dass eine große Teil der Mehrheit von unserer Minderheit diese alltägliche Berufe nachgehen, dann habe ich nur eine einseitige Geschichte und das führt zu einer Rassifizierung, das führt zu einer tradierten Vorstellung über Sinti und Roma. Und jetzt rede ich von einer Stigmatisierung, Sündenbockbildung seit Jahrhunderten. Wenn eine aus unserer Minderheit kriminell ist, wird der gesamte Minderheit dafür gestraft und diskriminiert.
Also wenn die Minderheit ethnisch kategorisiert wird, dann öffnen sich Vorstellungsräume, Klischees, Stereotype, die was Abwertendes haben, auch was Kriminalisierendes haben können. Auch auf dem Gebiet, das du untersuchst, nämlich in den veröffentlichten Bildern. Du hast zusammen mit Kolleginnen vom ROM-Archiv, einem digitalen Archiv für Kunst und Kultur der Sinti und Roma, eine Untersuchung mal gemacht, wo du solche Bilddatenbanken untersucht hast, also die großen wie Getty Images oder Magnum Pro, die auch in den Medien viel verwendet werden, auch in sozialen Medien inzwischen sehr stark verwendet werden. Das Ergebnis war, grundsätzlich fällt auf, dass es insgesamt wenig Bildmaterial gibt zur Minderheit. Und wenn es welches gibt, ist es fast ausschließlich von Stereotypen geprägt.
Genau. Die Zuschauer, also die Rezipienten, die müssen verstehen, dass ich in dieser Fotos nicht Sinti und Roma sehe, sondern eine Verletzung von Menschenwürde.
Sind das Roma-Familien vor Wohnwagen, Armutsbilder aus Ghettos und Slums in der Slowakei oder in Rumänien? Ist das dann das albanische Kind vor den Trümmern eines Hauses oder ist das die wahrsagende Frau, der kriminelle Jugendliche, der Bettler, der Schrotthändler, die ihr dann gefunden habt, mehrheitlich in diesen Bilddatenbanken?
Genau. Diese massenhafte Verwendung von Fotografien, die prekäre Situationen zeigen, bedeutet, die Frage nachzugehen, warum ändert sich hier nichts?
Und wenn sich die Negativ-Klischee-Bilder häufen, zum Beispiel der kriminelle Junge mit der Pistole in der Hand, das ist ein Beispiel aus der Untersuchung der Bilddatenbanken, die du mit den Kolleginnen zusammen gemacht hast, wenn sich solche Bilder häufen, was passiert dann in den Köpfen? Macht es da quasi dann immer Klick bei dem Stichwort Sinti und Roma und dann hat man immer dieses Negativ-Klischee drin, also entsteht da so eine Art Automatismus, durch den sich dann diese Stereotype verfestigen?
Ich habe diese Frage sehr lange überlegt. Das Foto ist übrigens von einer Schweizer Wochenzeitung. Wir sehen in diesem Bild, leider kann ich den Z-Wort nur sagen, wir sehen hier eine Zigeunerjunge durchgestrichen, aber das etabliert sich wieder. Und wir wissen ganz genau, der Begriff Zigeuner, das haben die Nationalsozialisten in Rassengesetze befestigt. Das führte wirklich damals zu mehr als 500.000 Menschen, die ermordet wurden, von Auschwitz-Birkenau bis Buchenwald, Bergen-Belsen. Das kann ich nicht dulden, wenn solche Bilder plötzlich auftauchen und der Bildredakteur, aber auch der Leser, Leserin nicht fähig ist, gar nicht überlegt, was mit ihrer eigenen Denken gemacht wird. Es radikalisiert sich dadurch. Und das macht mich wirklich sehr ängstlich. Weil das führt nicht nur zu Antiziganismus, das führt zu einer Enthumanisierung.
Betrachten Sie diese Bilder nicht danach, was sie über Damien und seine Familie erzählen, sondern betrachten Sie diese Bilder danach, was sie Ihnen über sich selbst erzählen. Heißt es in einem Text zum Künstler Damien Lebas, mit dem du zusammen beim ersten Roma-Pavillon bei der Biennale in Venedig ausgestellt hast. Er hat dort Bilder präsentiert, die auch mit seiner eigenen Geschichte, mit seiner eigenen Roma-Herkunft zu tun haben. Was können BetrachterInnen, die nicht Sinti und Roma sind, über sich selbst erfahren, wenn sie diese Bilder sehen?
Ich denke, das ist eine brillante Formulierung, weil wir müssen das wirklich mit unserer eigenen Wahrnehmung, Geschichte, Wirklichkeit interpretieren. Dann kommen wir viel näher ran, was eigentlich Sinti und Roma für uns bedeuten. Wir haben eine Erfindung, was der Klaus-Michael Bogdal auch beschreibt. Also wir haben den sogenannten Zigeuner erfunden in Europa. Es ist ein Mythos, es ist eine unwahre Darstellung, dass Sinti und Roma mit dem tradierten Vorstellung, dass die so sind, das müssen wir erstmal gegenwirken. Und das fängt an als Rezipienten, ich muss meine eigene Geschichte hier verstehen.
Also die BetrachterInnen sehen dann in so einem Bild die eigenen Mythen, die man selber im Kopf hat. Dann kann man auch sehen, was man nicht sieht. Das ist auch ein Satz in eurer Studie. Am auffälligsten ist die Tatsache, dass Bilder zu bestimmten Themen völlig unauffindbar sind. Es ist, als würden manche Bilder und damit manche Menschen nicht existieren. Ganz konkret, wo sind zum Beispiel Bilder von KünstlerInnen, von Intellektuellen oder von Stars der Musikszene mit Roma? Roma-Hintergrund, die ja zum Teil wirklich sehr bekannt sind. Drafi Deutscher zum Beispiel. Das Lied Marmorstein und Eisenbricht dürften sicher viele kennen. Oder die Schlagersängerin Marianne Rosenberg, der Rapper Sido. Oder wenn wir international schauen, dann landen wir bei Ron Wood, dem Gitarristen der Rolling Stones, der Schauspielerin Rita Hayworth, dem Schauspieler Yul Brynner. Auch er hat Roma-Hintergrund. Bei Charlie Chaplin ist es nicht ganz geklärt. Bei Gerd Müller ist man sich auch ein bisschen unsicher, aber wahrscheinlich hat er einen Sinti-Hintergrund, der sogenannte Bomber der Nation. Also man kann das wissen, aber man kennt diese Leute nicht als Sinti und Roma. Wie erklärst du dir das?
Also das ist ganz einfach zu erklären. Wir haben ja von einem Prozess gesprochen. Noch vor 10, 20, sogar 30 Jahren, wenn man gesagt hat, ja, ich bin ein Sinto, Sinti oder ich bin ein Roma, damit hat man eigentlich sich selbst ghettoisiert, selbst ausgeschlossen von einer Sportkarriere, von einer Karriere in Wissenschaft, auch von einer Fußballmannschaft. Und deswegen waren sehr viele gezwungen von unserer Minderheit, diese Entscheidung zu treffen, das nicht zu sagen, das zu verleugnen. Auch Marianne Rosenberg zum Beispiel.
Bei ihr ist es aber doch recht kurios. Ihr Vater war stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Sinti und Roma und die Tochter ist eine berühmte Sängerin und dann soll sie verschweigen, dass sie zur Community gehört, damit sie die Karriere machen kann?
So ist das. Das ist Rassismus. Was wir nachvollziehen müssen und können, dass sie heute das nicht mehr verleugnet. Heute leben wir zum Glück in eine demokratische Gesellschaft, die das hinnimmt, akzeptiert. Marianne Rosenberg, auch wenn sie zu dem Sinti-Community anhört, ist eine deutsche Schlagersängerin, eine der Beste. Und diese Vorstellung von unserer gemeinsamen Kultur muss endlich in der Vordergrund stehen. Nur dann können wir gegen Rassismus, Antiziganismus ankämpfen. Und nur dann können Angehörige unserer Minderheit sich frei bewegen, ohne dass die das verleugnen müssen, dass sie Angehörige einer Minderheit sind.
Wie kommt es dann, dass man in den Bildarchiven, den Bilddatenbanken, die ihr untersucht habt, unter dem Schlagwort Sinti und Roma, dann aber eher die Frau vor dem Wohnwagen als die deutsche Schlagersängerin Marianne Rosenberg findet? Gibt es da so eine Art Rassismus in den Algorithmen der Suchmaschinen, Rassismus in der Auswahl der Bilddateien?
Genau, das haben wir auch versucht nachzugehen. Woran liegt das? Ja? Wir kennen ja Google als mächtige Informationenvermittler. Ja? Und da sind Begrifflichkeiten wie der Z-Wort natürlich noch immer lebendig und aktiv. Und das wird auch lebendig und aktiv bleiben weiterhin. Der einzige, woran ich fest glaube und was auch realistisch ist, dass in der Zukunft viel mehr Bilder produziert wird, die Sinti nur menschenwürdig darstellt, die eine politische und soziale, ausgewogene, komplexe Darstellung bieten für uns, die nicht mehr mit diesen Klischeefotos zu tun haben. Und dann kann ich das Bild mit dem Wohnwagen und der Frau davor in diesem politischen Kontext verstehen. Ja, das war in den 70er Jahren, in den 80er Jahren. Diese Familien haben in Deutschland keine Wiedergutmachung bekommen nach der NS-Verfolgung. Die haben von dem übrig gebliebenen Geld nur einen Wohnwagen kaufen können. Die haben ihre eigene Wohnung, Eigentumwohnungen oder Häuser nicht mehr zurückbekommen. Die waren so gesagt entrechtet als deutsche Staatsbürgerinnen. Und was auch wenige wissen, die Personalausweisen wurden damals von den Nationalsozialisten weggenommen. Die konnten das nicht mehr nachweisen später, dass die Deutsche sind.
Das gehört zur zweiten Verfolgung. Man hätte es leicht nachweisen können mit allen Dateien von Einwohnermeldeämtern, sind nicht alle verbrannt im Krieg. Also man hätte sehr schnell nachweisen können, dass zum Beispiel die Familie Reinhardt in Köln natürlich ansässig war und man hätte ihr einen Pass geben können nach dem Krieg, nachdem die Nationalsozialisten der Familie Reinhardt die Pässe weggenommen haben. Stattdessen waren sie aber jahrelang, teilweise jahrzehntelang in der Sinti- und Roma-Community staatenlos, also Deutsche, die staatenlos in Deutschland waren.
Der Pass bedeutet Angehörigkeit in der deutsche Staat als Deutsche. Das wurde geraubt. Ja.
Vor diesem ganzen Hintergrund habt ihr noch eine Beobachtung gemacht in dieser erwähnten Untersuchung von Bilddatenbanken, nämlich, dass es quasi keine Fotos der Mittelschicht und der Arbeiterklasse gibt. Auch hier hattet ihr den Eindruck, als würden manche Bilder und damit manche Menschen einfach nicht existieren. Obwohl es überall in Europa eine Roma-Mittelschicht gibt. Das hat der amerikanische Fotograf Chad Wyatt dokumentiert in einem Projekt mit dem Titel Roma Rising. Er hat hunderte von Porträts aufgenommen, zuerst in Tschechien, dann auch in Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Slowakei, zuletzt in Kanada, insgesamt also in 7 Ländern. Man sieht Anwälte, Buchhalter, Designer, Journalisten, Ärztinnen, Polizistinnen, eine Politikerin ist dabei, eine Abgeordnete des tschechischen Parlaments, ein Staatssekretär, ein Unternehmer, ein Biologe, ein Berufsberater, eine Gastronomin, also eine ganz selbstverständliche Bürgerlichkeit, quer durch alle Berufe und quer durch die Gesellschaft hindurch, insgesamt ein Querschnitt der Roma-Mittelschicht eben. Und dann hat der Fotograf White gesagt, er habe Menschen fotografiert, die es angeblich nicht gibt.
So ist das. Damit hat er wirklich auf einen sehr, sehr wichtigen Prozess sich eingelassen, dass er dieser nicht sichtbare Menschen von unserer Community, Ingenieuren, Busfahrer, Polizisten, Politiker und so weiter, dass er das in unsere Erinnerung bringt, dass Sinti und Roma eigentlich da sind.
Diese Story wird zu wenig erzählt.
So ist das. Es wird zu wenig erzählt, weil ein Ingenieur, der ist nicht interessant.
Ein Aspekt, der in dem Zusammenhang oft vergessen wird, ist, viele aus der Roma-Mittelschicht wurden während der NS-Diktatur in dem Genozid an den 500.000 Sinti und Roma in Europa ermordet. Da sind Netzwerke zerstört worden. Umso mehr sind dann die Porträtierten in dem Roma-Rising-Projekt wirklich Rising, also Aufsteiger, die meistens auf sich selbst gestellt waren. Das muss man sagen. Und zum anderen heißt es natürlich auch Rising Above. Die Porträtierten sind über das hinausgegangen oder hinausgewachsen, was man ihnen als Teil der Minderheit zugetraut hat. Zum Beispiel im Bildungssystem. Gibt es dieses Vorurteil immer noch, dass Roma für Bildung angeblich nicht empfänglich sind?
Natürlich. Und mitten in der Europäischen Union. Also der jüngste Geschichte war Ereignis in Ungarn, wo ich fassungslos war, dass von EU-Geldern eine segregierte Schule saniert wurde. Also eine Schule, eine Hälfte für Sinti und Roma, die andere Hälfte für ungarische Kinder. Ja, wegen rassistischer Vorstellungen oder einer Missachtung von Menschenwürde und Menschenrechte von Menschen mit einer ethnischen und kulturellen Herkunft. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Weil es fehlt noch immer diese Bewusstseinsänderung, selbst in der Kulturszene, dieses tradierte Bild über Sinti und Roma, ja, dieser Mythos, das ist so stark, so tief verankert. Und der Auswirkung ist, dass wir erst heute, also wir haben ja über die dritte Generation der Intellektuellen gesprochen, dass wir es heute, diese dritte Generation, erreicht haben. Es wurde immer wieder gestoppt, diese Bewegung, diese Möglichkeit, das zu tun, wozu wir fähig sind. Dann habe ich eine Erwartung eigentlich, dass ähnliche Projekte wie von Chad Wyatt viel mehr in den Vordergrund, sich in den Vordergrund rücken, dass wir viel mehr uns in der medialen Arbeit, in der journalistischen Arbeit uns damit beschäftigen, wo sind die unsichtbare, Einführungszeichen, unsichtbare Sinti und Roma, die Ingenieuren, die Politikerinnen, dass ich diese fehlende Repertoire, die fehlende Bilder als Gegenbilder zu den Armutsbildern, zu dieser Ausgrenzung entgegenwirke. Nur mit diesen Bildern kann ich das schaffen.
Du hast gerade gesagt, es gibt die Erfindung der, Anführungszeichen durchgestrichen, Zigeuner, die hat zur Diskriminierung geführt. Damit verbunden war aber auch eine ganz starke Romantisierung, also eine vermeintliche Aufwertung. Dann standen Sinti und Roma zum Beispiel für das freie, schweifende Leben, so hat es der Philosoph Friedrich Nietzsche ausgedrückt, sie standen für Ungebundenheit und eben Freiheit, für Lebensfreude, ohne bürgerliche Zwänge. Die wahren Hippies, auch so wurden Sinti und Roma oft gesehen. Europas letzte edle Wilde, auch die Bohème geht auf sie zurück, wörtlich sind das natürlich die Böhmen, gemeint waren damit in Frankreich im 19. Jahrhundert, aber Vagabunden aus Böhmen, also Roma gleich Bohemien, so wurde der Begriff unter Künstlern romantisiert. Ma Bohème heißt der Gedichtzyklus von Arthur Rimbaud, La Bohème die Oper. Die Romantisierung findet man auf hunderten Gemälden, man findet sie auch auf der Zigarettenpackung von Gitane bei der Partnermarke Gauloise. war der Slogan lange Liberté toujours. Ursprünglich hieß Gauloise Hongroise, also Ungarinnen. Auch da liegt eine Projektion zugrunde, die mit dem Z-Wort zu tun hat, weil Charaktereigenschaften, die man Frauen aus der Roma-Community zugeschrieben hat, mit Ungarn in Verbindung gebracht wurden. Gleiche Prinzip wie bei Bohemians, hier Roma gleich Hongroise. Temperamentvoll, leidenschaftlich, impulsiv. Die Juliska, die hat ein Herz voll Paprika, heißt es in einem Operettenschlager. Deine Mutter ist Ungarin, auch deine Großmutter ist Ungarin, beide aus einer Roma-Community. Wenn du solche Romantisierungen hörst, wie reagierst du auf solche Romantisierungen?
Ich denke, die romantisierenden Vorstellungen, auch über Frauen, Frauenkörper, die sexistisch aufgeladen sind, das begleiten uns, ja, seit wahrscheinlich der Erfindung der unterschiedlichen Repräsentationsmedien, Theater, Film, Fotografie, selbst literarische Werke. Ich sehe hier vielmehr ein Phänomen, ich brauche die Sinti und Roma damals, eigentlich diese stereotypisierte Zigeunerfigur, durchgestrichen Einführungszeichen, dafür, dass ich mich als Person, als Ungarn, als Deutsche, als Franzose in meinem Alltag, alltägliche Leben, meine Imagination, meine Freiheit wiederfinde. Ja, ich muss das projizieren.
Also Sehnsuchtsmotiv eigentlich.
Ja, das ist ein wichtiger und guter Ausdruck. Eine Sehnsucht nach dieser Freiheit. Damit haben Sinti und Roma sehr wenig zu tun. Ja.
Also da gibt es zum einen die historischen Tatsachen, auch die kulturhistorischen Tatsachen, wie zum Beispiel, dass Sinti und Roma in Spanien den Flamenco mindestens mitentwickelt haben. Und dann wird es aber quasi überwölbt von so einem romantisierenden Bild. Und da muss man doch wahrscheinlich deutlich sagen, das hat dann mit der Realität so nichts zu tun, nehme ich an. Also auch wenn du an deine Mutter Ungarin denkst, die wird nicht deckungsgleich sein mit den Darstellungen auf den Gemälden zum Beispiel.
So ist das, genau. Ich möchte das auch irgendwann erleben, dass ich ohne eine politische Auseinandersetzung oder eine kulturpolitische Auseinandersetzung eine Aufführung von Carmen anschauen kann. Und vielleicht ist hier ein Ereignis, was man erwähnen muss, dass aktuell arbeiten Regisseuren, Regisseurinnen daran, wie kann eine neue Aufführung von der sogenannten Zigeunerbaron stattfinden, ja?
Aber da stößt man doch gerade bei den Texten an klare Grenzen. Also wenn es zum Beispiel im Lied der Safi, was ich jetzt auswendig zitieren muss, ungefähr heißt, O habet Acht vor den Kindern der Nacht, dann wird wirklich eindrücklich gewarnt vor den Schlimmen, denen man sich nicht anvertrauen kann. Man müsste den Text eigentlich insgesamt streichen, wenn man die Operette aufführen wollte, aber ohne das Lied der Safi wiederum ist die Operette nicht vollständig. Also wie soll man das machen?
Das ist die größte Herausforderung, wie geht man damit um heute? Wie kann man diese Werke heute verstehen? Weil die haben weiterhin eine Auswirkung.
Kann man den Z-Wort-Baron überhaupt noch aufführen vor dem Hintergrund?
Also es darf nicht aufhören, dass man sich damit beschäftigt. Man kann das auch nicht nur in eine Schublade stecken und sagen, wir vergessen das mal. Weil dann verlieren wir eigentlich den Beweis, was mit Sinti und Roma seit Jahrhunderten lang in Europa passiert ist. Also der wiederholte Ausgrenzung und dann während der Zweiten Weltkrieg Ermordung. Wegen der Rassengesetze, so gesagt, dann werden wir das nicht verstehen, wie eigentlich das funktioniert. Wo sind diese Momente bei Kunstwerken, Operetten, Texte, literarische Werken und so weiter? Als Bürger und Bürgerin von einer Gesellschaft, ich muss sofort erkennen, hier findet eine Diskriminierung statt. Hier muss ich Widerspruch einlegen. Ich muss sagen, in dieser Form kann man das nicht mehr aufführen.
Also es muss eigentlich ein Lernprozess einsetzen und da geht es ja nicht nur darum, etwas zu lernen, also ein kritisches Bewusstsein, was auch immer, sondern es geht ja offenbar auch sehr stark darum, etwas zu verlernen. Ganz zentrales Stichwort auch in der postkolonialen Theorie, Unlearning. Man muss verlernen, in diesen Stereotypen zu denken. Wie verlernt man Vorurteile, Klischees, Stereotypen?
Und jetzt sind wir eigentlich bei der jüngsten Geschichte von Rassismus, Postcolonial Studies und so weiter. Ja? Wenn ich sofort etwas verlerne, wenn ich das nicht mehr zeige, was passiert mit den kommenden Generationen? Was ist der Garant, dass die das nicht wiederholen? Wie können die das überhaupt erschließen? Was sehr stark damit zusammenhängt, wie unsere Demokratie sich weiterentwickeln kann. Ist der Bundestag ein Ort, wo man demokratisch gewählte Parteien Aussagen treffen, die diskriminierend sind gegenüber unterschiedlichen Communities, gegenüber Juden, Sinti und Roma und andere Gruppen. Erlauben wir das als Wähler oder als Bürger, Bürgerinnen? Ich denke, das hängt damit zusammen. Ja? Ich denke, wir haben die Chance, unsere politische Bildung so weit zu führen, dass wir eine aufgeschlossene, politisch gebildete Gesellschaft uns vorstellen, die Nein sagen werden für jegliche Diskriminierung, die das auch merken, wo wir ganz klar wissen, dieser Operett kann man nicht aufführen. Dieser Operett beleidigt meine Bürger, Bürgerinnen, meine Kolleginnen, meine Nachbarn. Das ist ein antiziganistischer Inhalt, was sich hier etabliert. Ich schaue das nicht an. Der Saal bleibt leer. Die Karten werden nicht verkauft. Das wäre eine Option.
Klar machen muss man sich wahrscheinlich auch, dass es einen deutlichen Zusammenhang gibt zwischen Romantisierung, also positivem Rassismus, und übelster Diskriminierung und Gewalt. Dazu hat die schon erwähnte Künstlerin, die britische Künstlerin Delaine Lebar, mal ein tolles Bild gemalt, finde ich. Es heißt The World of Gypsy Romance. Also hat die Romantisierung auch im Titel dieses Bildes. Zeigt ein Klischeeporträt einer Frau aus der Roma-Community. Die weiße Bluse ist halb geöffnet, die rechte Brust entblößt. Das Bild einer Verführerin mit großen goldenen Ohrringen, tiefschwarzem Haar, eine bestickte rote Stola hängt ihr schon locker über die Schulter, die Hände herausfordernd in die Hüfte gestützt. Eine sexualisierte Darstellung, quasi die schon erwähnte Julischka mit dem Herz voll Paprika, die die Männerherzen anzieht wie ein Magnet. Und wenn sie am Abend schlafen geht, heißt es in der Operette, hat sie uns mit Allotria den Kopf verdreht. Delaine Lebar hat es übermalt. In ihrer Version läuft Blut aus dem Mund der romantisierten und sexualisierten Frau. Auch aus der linken Brust läuft Blut heraus. Und das ist doch ein klarer Hinweis. Romantisierung ist immer auch Ethnifizierung, führt seit Jahrhunderten zu Gewalt. Auch in jüngerer Zeit, Hanau 2020, 3 der 9 Opfer waren Roma. Das wird oft vergessen. Also das ist immer die andere Seite der Romantisierung. Man muss immer mit Gewalt rechnen.
Genau, kann ich unterschreiben. Ja? Der künstliche Form für Widerstand, das sehe ich bei der Kunstwerke. Es müssen die kritischen Stimmen das ganz genau beschreiben, was hier passiert, warum die Künstlerin das macht. Und das wird aktuell auch in sehr vielen musealen Ausstellungen, wo auch Gemälde gezeigt werden, von Otto Müller, von anderen Brückermaler benutzt, als Gegenpol. Und was man zurückgewinnt, das ist der rassifizierte Objekt, wird zu einem rassifizierten Subjekt. Der kann jetzt sprechen. Und da ändert sich etwas in der Darstellung von unserer romantisierten Z-Bild. Weil die Künstlerinnen sind Angehörige der Minderheit. Die werden das nie missbrauchen. Die werden sich nie als Objekt in den Vordergrund stellen.
Im Extrem hat die Gewalt gegen Sinti und Roma zu einem Genozid geführt an der Community während der NS-Zeit. 500.000 Sinti und Roma sind ermordet worden, zuletzt in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Das jährt sich in diesem Jahr zum 80. Mal und ist auch ein Anlass für unser Gespräch. Der Genozid hat in jeder Familie auch immer eine persönliche Ebene. Deine Großmutter, das schließe ich aus ihrem Alter, hat den Genozid überlebt. Wie erinnert man sich in deiner Familie an den Holocaust? Wie wurde oder wie wird darüber gesprochen?
Also wir sagen sehr häufig auch eine vergessene Holocaust. Das kommt deswegen, weil der Ausstellung hier in Heidelberg bei uns erzählt darüber, dass nach dem Kriegsende Sinti und Roma keine Wiedergutmachung erfahren haben. Es wurde gar nicht anerkannt, dass der Holocaust auch an Sinti und Roma systematisch ausgeübt wurde. Dafür musste man bis der 80er Jahre warten. Der Hungerstreik in Dachau, ja, wo Romani Rose, Überlebende von ehemaligen KZ dabei waren, die haben nur durch diesen Hungerstreik und durch eine internationale Presse und Öffentlichkeit dieser Druck ausgeübt, dass Helmut Schmidt später den Holocaust anerkannt hat, 81. Ja. Und die Einweihung des Denkmals in Berlin 2012 war wieder eine sehr lange Periode, bis der Verfolgung von unserer Minderheit anerkannt wurde, auch mitten in Berlin gegenüber des Bundestages, dass es sehr langsam stattgefunden hat.
So war das auch in deiner Familie? Hat man da wenig darüber gesprochen oder hat man viel darüber gesprochen und gemeinsam getrauert?
Weil in Ungarn, in meiner ungarischen Familie, eigentlich eine fortgesetzte Diskriminierung stattgefunden hat, auch nach dem Krieg, hat man darüber nicht gesprochen. Es gab keine öffentliche Meinung und deswegen auch nicht in der Familie eine klare Aussage. Die Menschen haben sich dafür auch geschämt. Meine Eltern haben sich glücklicherweise verstecken können in der naheliegenden Wälder. Da gab es 3 größere Waldgebiete, wo Sinti und Roma bis 1955, also 10 Jahre noch nach dem Beendigung des Krieges, weiterhin sich versteckt hielten. Ja, also es war nicht, man konnte nicht so sagen, dass Sinti und Roma sofort befreit wurden, sondern auch ähnlich wie in Deutschland, es dauerte sehr lange, bis der Anerkennung angekommen ist. Und ich habe erst mit 20 überhaupt über den Holocaust erfahren. Es gab nirgendwo in Schulbüchern darüber berichtet, dass sowas wie der Holocaust existiert hat bei uns. Ja? So weit wurde das ausgeblendet.
Deshalb der vergessene Holocaust, damit zusammenhängend die zweite Verfolgung, die Diskriminierung von Sinti und Roma, die nach 1945 weitergegangen ist. Bürgerrechtler wie Romani Rose, Präsident des Zentralrats der Sinti und Roma in Heidelberg seit 1982, hat schon früh darüber gesprochen, aber Privatpersonen haben sich eigentlich erst sehr spät dazu geäußert, auch zu ihrer eigenen Geschichte. Einer der ersten war Philipp Reinhardt aus der bekannten Kölner Musikerfamilie, zu der auch zum Beispiel Django Reinhardt und Schnuckenack Reinhardt gehören. Er hat Anfang der 1990er Jahre in einem Oral History Interview mit dem Leiter des NS-Dokumentations Zentrums in Köln erstmals öffentlich darüber gesprochen, wie er 1940 als Kind in Köln deportiert worden ist, wie er unter anderem Auschwitz und andere Lager überlebt hat. Das Interview ist noch in der Dauerausstellung in Köln jetzt zu hören. Woran genau liegt es, dass Privatpersonen, Sinti und Roma in der Öffentlichkeit so wenig über den Holocaust gesprochen haben, einfach weil er allgemein nicht bekannt war? Ist das die Erklärung?
Die Erklärung ist einfach, diese Auswirkung ist bis heute spürbar. Es gibt keine Sinti-Familie in Deutschland, die nicht von dem Holocaust betroffen war. Ja, das bedeutet, in jeder Familie gab es jemand oder der gesamte Familie wurde ausgelöscht. Das war ein Bruch in das Leben, in das Kultur, in der deutsche Geschichte von diesen Familien, aber auch in Ungarn und andere Länder. Ja. Wenige wissen, dass die sogenannte Forschungsstelle in Berlin mit Robert Ritter und Eva Justin, die haben Romanes, die Sprache des Sinti und Roma, erlernt.
Das waren sogenannte Rassenhygieniker während der NS-Zeit, die maßgeblich daran beteiligt waren, sogenannte Rassemerkmale von Zigeuner, Anführungszeichen, durchgestrichen, festgestellt haben, woraufhin die Community verfolgt wurde. Und Eva Justin zum Beispiel konnte promovieren mit Daten, die sie in einem Kinderheim in Mulfingen in Hohenlohe erhoben hat. Kinder, die dann fast alle ermordet worden sind in den Lagern. Die Promotion wurde ihr bis heute nicht entzogen von der Humboldt-Universität in Berlin. Ganz im Gegenteil, Eva Justin hat nach 1945 in Frankfurt weiter an der Universitätsklinik gearbeitet und hat für die Stadt Frankfurt Sinti und Roma, Anführungszeichen, begutachtet, wie man damals sagte. Also diese zweite Verfolgung, die zieht sich immer weiter.
So ist das. Das wurde ununterbrochen fortgesetzt. Und man muss wirklich verstehen, dass Sinti und Roma wurden wirklich vergessen in juristischer Aufarbeitung, in Polizeibehörden. Es ging alles fast identisch weiter als vor dem Zweiten Weltkrieg. Und das muss man hier verstehen. In einem System, wo viele Überlebende noch den Tätowierungen in den Arm getragen haben und damit in die Schule gingen, dass man darüber nicht spricht, dass es keine Wahrnehmung, keine Erklärung dazu in der Gesellschaft oder von der Politik gibt, das ist für mich heute unvorstellbar, wie man diese Last tragen kann. Und dennoch das Leben in Deutschland, in Ungarn und so weiter fortsetzt. Ja.
Dann gehen wir doch jetzt vor diesem ganzen Hintergrund nochmal in deine Biografie, jetzt als Künstler. Du hast zuerst eine Ausbildung zum Steinbildhauer gemacht, noch in Ungarn, auch erstmal als Restaurator und Bildhauer gearbeitet, wenn ich es recht weiß, auch in Augen bei Freiburg im Breisgau. Danach hast du dann ein Studium draufgesattelt an der Universität der Künste in Budapest, ganz klassisch Bildhauerei. Bist dann nach Berlin gekommen, an die UdK, hast dort weiter Kunst studiert. Und 2007 hast du dann am ersten Roma-Pavillon bei der Biennale in Venedig teilgenommen, unter dem Motto Paradise Lost. hast du einen Beitrag gezeigt, eine Installation, die hieß Somersault, auf Deutsch Purzelbaum.
Ja.
Da sieht man in deiner Installation ein 3 Meter langes Rasenstück auf einem Quader, Kunstrasen. Auf dem könnte man einen Purzelbaum machen, sich abrollen, einmal um die eigenen Achsen drehen, die Welt upside down sehen, kurz die Orientierung verlieren, die gewohnte Perspektive verlassen. Aber dieses Rasenstück ist diagonal geteilt durch eine weiße Linie. Wie eine Demarkationslinie fast, verläuft sie quer durch dieses Rasenstück. Unten sind 4 farbige Punkte, 3 rote, 1 gelber. Über der Linie ist ein einzelner roter Punkt, also absolut vereinzelt. Und dann sieht man rechts oben noch eine Malerei. Für mich so ein abstrahierter Kopf, ein symbolisches Ich vielleicht, außerhalb dieses diagonal geteilten Rasenstücks. Womit hast du dich in dieser Arbeit beschäftigt oder was hat dich beschäftigt, dass du diese Arbeit gemacht hast?
Das war wirklich ein künstliches Statement, ja, zu der damalige, das war ja 2006, als ich das gemacht habe, 2007 wurde das ausgestellt, zu meiner damaligen Identität als Angehöriger der Minderheit, der gerade sein Studium an der Ungarischen Kunstakademie beendet hat. Und der ganze Purzelbaum, Somersault, das war ein Bild, wie du das richtig beschrieben hast, wo man die Orientierung auch mehrmals verliert. Der Figur hat auch schwarze Farbe. Das hat sehr klar, sehr deutlich mit der Diskriminierung wegen der Hautfarbe auch zu tun, was ich mehrmals erlebt habe in Ungarn. Das ist meine Selbstbildnis oben, der kleine schwarze Person. Ja, ich habe das auch nachgemacht. Ja, da war ich schon in Nürnberg. Da ist der Kunstwerk auch entstanden. Und das war wirklich, wenn man nicht geübt ist, das kann ich jedem nur empfehlen, das zu versuchen zu machen. Also so 10, 20 Stück nacheinander, ohne Unterbrechung, ohne Pause, ohne aufzustehen, einfach hintereinander. Purzelbaum, 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 immer rotieren. Dann steht man auf und man verliert wirklich plötzlich die Orientation. Andererseits, man kann und man muss 2, 3 Minuten damit verbringen, dass man langsam wieder zurückkommt in der Realität. Man hat diese 2, 3 Minuten Zeit zu überlegen, wo bin ich, was mache ich und wie geht das weiter.
Dieser erste Roma-Pavillon 2007 in Venedig, an dem du beteiligt warst, das war ein großer Erfolg. Einerseits hat zu einer starken Sichtbarkeit von Künstlerinnen und Künstlern mit Roma-Hintergrund beigetragen. Andererseits hat man immer wieder gehört, die Teilnahme an diesem ersten Roma-Pavillon war für viele auch ein Killer, weil sie danach als Künstlerinnen und Künstler in die Ethno-Ecke gestellt wurden, reduziert mal wieder auf Herkunft, kulturelle Identität und nicht die Kunst im Mittelpunkt stand. Wie hast du das wahrgenommen? War der Roma-Pavillon tatsächlich für manche so eine Art Killer in diesem Sinn?
Ich kann das unterschreiben, ja. Auch, dass der gesamte Kunstmarkt, der Kunstszene eine sehr starke, ethnisierende Umgehensweise mit sogenannten Roma-Künstlerinnen hatte, ja. Die wurden sofort, wie du auch gesagt hast, in eine Ethno-Ecke gesteckt oder in eine Schublade. Und das alles hat natürlich viele Künstler, Künstlerinnen von unserer Community unsicher gemacht. Mich auch persönlich. Der politische Ausrichtung von der Roma-Pavillon, das habe ich natürlich verstanden. Es ist Zeit, es ist wichtig, einen Akzent zu setzen. Es sind auch Künstler, Künstlerinnen von unserer Community da. Die müssen auch wahrgenommen werden. Die haben einen Platz in der Biennale. Deswegen sehe ich das wirklich als einen Prozess. Ja?
Der Roma-Pavillon 2007 war vielleicht doch so etwas wie ein kleiner Einschnitt in der Geschichte der Community. Seither kann man mit dem Label Roma-Künstler oder Roma-Künstlerin eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. Wenn man dich Roma-Künstler nennt, dann kriegt man richtig Stress. Warum willst du auf keinen Fall Roma-Künstler genannt werden?
Weil das bringt uns nicht weiter. Also nicht nur mich, sondern allgemein die gesamte Kultur, Kunstlandschaft wird dadurch nicht besser.
Ändert sich da gerade die Wahrnehmung, wenn man zum Beispiel an die Erfolge von Selma Selman, Malgorzata Mirgatas oder Delaine Lebar in der Kunstwelt denkt? Also Malgorzata Mirgatas hat den polnischen Pavillon bei der Biennale gestaltet, Selma Selman wird gerade in allen großen Häusern gezeigt, im Hamburger Bahnhof in Berlin oder in Frankfurt jetzt, und Delaine Lebar ist gerade für den Turner-Preis nominiert worden. Alle drei legen zum Beispiel Wert auf die Bezeichnung Künstlerin mit Roma-Hintergrund. Ändert sich da die Wahrnehmung? Also werden diese drei zum Beispiel jetzt vor allem als Künstlerin wahrgenommen und dann haben sie auch noch einen Roma-Hintergrund?
Für mich persönlich, der ja fast 15 Jahre oder mehr das debattiert, ja, und auch sagt, ich bin kein Roma-Künstler. Für mich ist das eine einerseits verspätete Wahrnehmung, ja, an die Künstlerinnen, andererseits eine sehr, sehr positive Entwicklung wieder, ja, eine willkommene Geste, wo ich auch überlegt habe, jetzt mit meinen alten Kunstwerken neu zu debattieren. Endlich ist der Diskurs da. Wunderbar. Also da möchte ich wirklich jeden bitten, ganz genau das anzuschauen. Was, welche Kunstwerke wurde da ausgestellt? Wie wirkt das auf mich? Kunst als großgeschrieben Kunstwerke. Andererseits zu vergessen, dass die Künstlerinnen in diesem Fall eine Roma-Background haben. Ja? Am Ende von diesem Prozess bekomme ich eine dritte Position, wenn ich das durchhalten kann, diese Debatte zu führen, dass in der gesellschaftlichen Diskurs zum Beispiel über Sinti und Roma, über Frauen und Männer und so weiter, ohne die üblichen Definitionen und Einschränkungen gesprochen wird, dass er sich noch einmal frei sich etablieren darf. Und in diesem Feld konnte ich mir vorstellen, dass ich doch sagen könnte, ich bin ein Roma-Künstler, aber mit meinen Definitionen.
Am Ende geht es um Selbstbestimmung.
Genau.
Wer man sein möchte, wie man gesehen wird und wie man sich selbst sieht, das steht im Mittelpunkt.
So ist das.
Nehmen wir das als Schlusswort. André Ratsch war das, Leiter der Dokumentation im Dokumentationszentrum der Sinti und Roma in Heidelberg, Kurator für Bilderpolitik im ROM-Archiv, dem digitalen Archiv und selbst Künstler. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, André. Vielen Dank für das Gespräch.
Bedanke mich auch.
Mein Name ist Dietrich Brandt.